Ja, Hanna, wie kam es eigentlich dazu, dass ihr euch überhaupt so einer Broschüre gewidmet habt und was war so der Hintergrund und das Anliegen dazu?
Ja, also die Aufarbeitung der Rolle Sachsens im NSU-Komplex ist eben noch lange nicht abgeschlossen. Es sind jetzt insgesamt, also morgen jährt sich zum 6. Mal eben der Jahrestag der Selbstenttarnung des NSU. Mhm. Es bleiben aber eben weiterhin ziemlich viele Fragen offen, auch vor dem Oberlandesgericht in München. Ja, auch neben den juristischen Aufarbeitungen und deren Grenzen kommen eben auch die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse an die Grenzen ihrer umfangreichen Aufklärungsmöglichkeiten, mhm. Die sich beispielsweise am Widerstand des Verfassungsschutzes bezüglich der Preisgabe bestimmter Informationen erschöpfen. Mhm. Und eben diese juristischen Grenzen von Aufklärung und Aufarbeitung bestehen mit Blick auf den NSU-Komplex zum Beispiel in der mangelnden Anklage des großen Unterstützungsumfeldes der Terrorgruppe. Mhm. Wir sprechen hier eben auch von einer Gruppe, die es geschafft hat, 13 Jahre lang im Untergrund und das mit Anführungszeichen zu leben. So ganz untergründig war das dann alles doch gar nicht. Und mindestens dann halt auch 10 Menschen zu ermorden, Sprengstoffanschläge zu vollziehen und zur Finanzierung ihrer Taten eben auch zahlreiche Raubüberfälle zu begehen. Diese Taten sind ermöglicht worden von einem Unterstützungsumfeld, von zahlreichen involvierten Personen, die eben auch durch ideologische, aber vor allen Dingen auch infrastrukturelle Unterstützung somit auch die Möglichkeitsbedingungen für die Umsetzung solcher Terrortaten schufen. Ja, und diese Straftaten der Personen sind halt zum größten Teil verjährt. Das heißt, die Grenzen der juristischen Aufarbeitung machen eben einen zivilgesellschaftlichen Diskurs unabdingbar. Ja. Und aus unserer Perspektive braucht es da eben eine kritische Öffentlichkeit, um nicht vergessen zu machen, dass die Unterstützerinnen und Unterstützer des NSU hier weiterhin auf freiem Fuß sind. Ja. Und ja, Aufklärung ist eben auch das, was wir als Gesellschaft, die das Sozialisationsumfeld des NSU bildete, als Gesellschaft, die rassistisch motivierte Pogrome, wie Hoyerswerda 90 geschehen ließ, eben auch den Angehörigen der Opfer und allen von Rassismus betroffenen Menschen schuldig ist.
Ja, also ihr wendet euch ja dann auch damit gegen diese große These, dieses große Narrativ des Trios, des NSU-Trios. Kannst du dazu noch so ein bisschen was erzählen, also was da eure Gegenposition eigentlich ist?
Na, also wir beziehen uns da vor allen Dingen auf eine Kritik an der von der Generalbundesanwaltschaft vertretenen Trio-These, die eben auch die Ermittlungsform und auch die Verhandlungsform vor Gericht sehr stark geprägt hat, dass eben also die Gruppe eben eine Zelle von 3 Personen umfasste. Und ja, mit Blick auf das sächsische Unterstützungsumfeld sprechen wir von mehr als 40 Personen, die in einem Kennverhältnis zu den Terroristen standen, in Strukturen organisiert waren, die nicht nur ideologisch, sondern eben auch finanziell den NSU unterstützten und zum Teil halt auch dazu beitrugen, dass die Terroristen so lange und unentdeckt blieben oder eben halt durch infrastrukturelle Unterstützung ihr Untergrundleben aufrechterhalten konnten.
Mhm. Ja, welche konkrete Rolle spielt denn da Sachsen eigentlich im NSU-Komplex?
Ja, also es gibt so verschiedene Punkte. Also die Rolle Sachsens ergibt sich zum einen durch die Tatsache, dass eben die Terroristinnen ihr 13-jähriges Leben im Untergrund in Sachsen verbrachten. Mhm. Zunächst lebten sie die ersten 2 Jahre in Chemnitz ab 1998, um dann halt weitere 11 Jahre in Zwickau-Wohnhaft zu sein. Mhm. Ja, und Sachsen wurde jedoch nicht nur Wohnort für die mordenden Nazis, sondern stellte halt mit den Städten Zwickau und Chemnitz auch halt das Hauptziel für die brutal durchgeführten Raubüberfälle dar. Insgesamt gab es halt 8 Überfälle in Chemnitz und 3 Überfälle in Zwickau, mit denen alleine 270.000 Euro erbeutet werden konnten. Mhm. Ja, zum anderen konnten eben die Untergetauchten in Sachsen wohnen, die Finanzierung ihres Lebens und der Anschläge und der Morde absichern und gleichzeitig eben vor allen Dingen auch auf ein sehr breites Unterstützungsnetzwerk gewaltbereiter und ideologisch gefestigter Neonazis zurückgreifen, die halt in deutschlandweit bedeutsamen Strukturen organisiert waren. Also speziell seien hier auch genannt die Sektion Sachsen des Blood and Honor Netzwerkes, das sächsische Chapter der Hammerskins Nation und eben die Weiße Bruderschaft Erzgebirge, die eben auch in der Broschüre erläutert werden. Und beispielsweise das Blood and Honor Netzwerk ist es da besonders hervorzuheben. Die sächsische Sektion war eines der finanzstärksten Sektionen des deutschlandweiten Netzwerkes. Blood and Honor verfolgte einen rassistischen, internationalistischen Gedanken des Kampfes der weißen Macht und verfolgte in Sachsen eben auch den Aufbau schlagkräftiger und militanter Strukturen. Und gleichzeitig gab es halt speziell auch in Sachsen eine sehr starke Kommerzialisierung durch Konzerte oder Musiklabel, wie das in Chemnitz ansässige Label Movement Records, welches von Jan Werner eben geleitet und betrieben wurde, der eben schon im Jahr 1998, also dem Jahr, wo die untertauchten, von einer V-Person aus Brandenburg als Finanzier von Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt identifiziert wurde und auch als möglicher Waffenbeschaffener beschrieben wurde. Ja, also man könnte da jetzt auch noch drauf eingehen, was das behördliche Versagen angeht. Also das ist jetzt nicht der Fokus der Broschüre, aber auch das spielt eine sehr bedeutende Rolle eben für die Rolle Sachsens im NSU-Komplex.
Ja, du hast jetzt schon so ein paar Beispiele genannt, irgendwie so von Unterstützerinnen. Was ich jetzt noch gelesen hatte, ist zum Beispiel die Rolle der Mandy S., die ja da auch beleuchtet in eurer Broschüre, oder?
Ja, genau. Ja, wie gesagt, also wir beschreiben halt insgesamt 8 Personen von den circa 40 Personen, die wir recherchiert haben. Und ihre Rolle ist auf jeden Fall eine sehr spezielle. Sie stammt eben auch aus Sachsen, gehört eben zu dem Personenkreis, gegen den auch bis heute weiterhin Ermittlungsverfahren laufen. Sie sagte insgesamt an 3 Verhandlungstagen im Münchner Oberlandesgericht aus und gilt eben als Unterstützerin und Vermittlerin bei der Suche des Nazi-Trios nach einer Wohnung in Chemnitz. Und ihre Identität gehörte vor allen Dingen auch zu den verschiedenen Alias-Identitäten von Beate Zschäpe. Und sie hatte bundesweite Kontakte in die organisierte Nazi-Szene und war halt politisch aktiv in verschiedenen Strukturen der extremen Rechten, wie beispielsweise eben den Chemnitz-Konzerts 88 in Chemnitz, die halt quasi so eine, also nahezu identisch von den Personen war wie Blatt und Anna, Sachsen, oder aber auch der Fränkischen Aktionsfront. Sie sagte selber auch vor dem Oberlandesgericht aus, dass sie zur Kontaktvermittlung zwischen Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt und eben dem vor dem Oberlandesgericht angeklagten Unterstützer André Emminger beitrug. Dann hatte Struck eben, Zschäpe hatte eben auch Zugriff auf Mandy Strucks Krankenkassenkarte für eine frauenärztliche Behandlung. Sie besaß eine Karte zu einem Tischtennisclub, auf dem auch der Name Struck stand, im Raum Nürnberg, und nutzte die Identität eben auch für Katzenimpfpässe für tierärztliche Untersuchungen ihrer Katzen.
Ja, okay, also es ist schon Indizien, die da irgendwie so erdrückend sind.
Genau, es sind Indizien, die eigentlich erdrückend sind, die aber gleichzeitig halt verjährt sind und zudem eben nicht nachgewiesen werden kann, dass eben diese Personen tatsächlich von den terroristischen Straftaten wussten. Das heißt, da sind die juristischen Möglichkeiten eben auch begrenzt und darin sehen wir halt auch unsere Aufgabe, das in einer anderen Form zu thematisieren.
Ja,
so. Und beispielsweise, also Mandy Struck ist deshalb auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil sie auch nochmal klar macht, dass es halt gesellschaftlich eine, Professor Dr. Esther Lehnert spricht von der doppelten Unsichtbarkeit von Frauen in der extremen Rechten, die eben halt innerhalb einer Szene, die auf massiven Geschlechterhierarchien beruht, keine Frontstellung einnehmen, sind aber sehr wohl ideologisch gefestigte Täterinnen und von außen werden sie eben oft nicht als gefährlich bewertet. Und viel seltener als Männer werden sie eben auch vor Gericht gebracht. Und beispielsweise an dem Fall von Struck zeigt sich, da gab es eine Rasterfahndung im Jahr 2007 im Raum Nürnberg und da stand sie eben auch auf der Liste, die eben das LV Bayern an die besondere Aufbauorganisation mit dem Namen Bosporus übersandte. Da waren insgesamt 682 Namen aus der rechten Szene im Raum Nürnberg dokumentiert und die Beamtin ging aber von einem männlichen Täterprofil aus und somit wurden sämtliche Frauen nicht überprüft und sie gehörte eben auch dazu und sie war in der Zeit in Nürnberg wohnhaft.
Ja, das ist jetzt auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema auch, sich nochmal damit auseinanderzusetzen, inwiefern halt Neonazismus und Geschlecht einander zusammenhängen. Du hattest da jetzt schon so ein bisschen was angedeutet. Ich würde jetzt trotzdem erstmal mal weitergehen. Ja, kommen wir erstmal zu einem weiteren Thema, das mich brennend interessieren würde, und zwar wie eigentlich die NSU-Straftat in Sachsen aufgearbeitet wurden. Also welche Aufarbeitungsformen gab es hier oder gibt es hier und welche spezielle Rolle hat das Bundesland Sachsen dabei für euch beziehungsweise so in Auseinandersetzung mit dem, was ihr für die Broschüre gemacht habt? Also was hat sich da so herauskristallisiert?
Ja, also die Zeit nach der Selbstenttarnung 2011 war eben geprägt von einer sehr schleppenden Aufklärung, einer Verzögerung dann auch in der Gründung des Sächsischen Untersuchungsausschusses als parlamentarisches Gremium zur Aufarbeitung der Rolle Sachsens im NSU-Komplex. Oder aber auch verantwortlichen Städten und Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, die eben größere Angst vor möglicher Nestbeschmutzung hatten, als eben ein Interesse gezeigt haben an einer allumfänglichen Aufarbeitung. Aber hervorzuheben sind eben dagegen die sich bis heute immer weiter ausdifferenzierenden zivilgesellschaftlichen Interventionsformen in Sachsen. Zu nennen sei da beispielsweise die Initiative Crashlifters, die eben durch Irritationen im öffentlichen Raum in der Stadt Zwickau an die Verantwortung der Stadt für die Aufarbeitung der NSU-Verbrechen erinnert hat und und eben gefordert hat, kein Gras über die Sache wachsen zu lassen oder auch beispielsweise die Verantwortung des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen thematisierte und den goldenen Hasen frei nach dem Motto, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts, verlieh im Jahr 2014. Dann beispielsweise in Chemnitz gründete sich eine Geschichtswerkstatt, Geschichtswerkstatt Trafo heißt die, in der sich Schülerinnen und Studierende mit der sozialräumlichen Umgebung des NSU in Chemnitz beschäftigen und zurzeit auch eine Ausstellung zu den Wohn- und Tatorten des NSU erarbeiten. Dann gab es seit letztes Jahr beispielsweise anlässlich des 5. Jahrestages der Aufdeckung des NSU das Theatertreffen Unentdeckte Nachbarn, auch durch die Initiative Crashlifters initiiert, mit zahlreichen Kooperationspartnern umgesetzt. Ja, und ganz wichtig auch die Rolle der ehrenamtlichen Initiative NSU Watch, die eben im sächsischen Untersuchungsausschuss sämtliche öffentliche Sitzungen beobachten, dokumentieren und Berichte auf ihrer Homepage publizieren. Genau, aber auch mit Blick auf den morgigen Jahrestag der Selbstenttarnung des NSU bleibt es weiterhin eine wesentliche Aufgabe von Zivilgesellschaft, die Verantwortlichen anzuklagen und ebenfalls die öffentliche Klage um die Opfer des NSU-Terrors und die und sämtliche Opfer rassistischer Gewalt zu erheben und zu erinnern und eben auch Aufklärung einzufordern. Von daher ist es auf jeden Fall nicht vorbei und die Aufklärung ist nicht vollendet und muss weiter umgesetzt werden.
Ja, eine wesentliche und auch, ich schätze mal, sehr aufwendige Arbeit ihr da auch geleistet als Kulturbüro Sachsen. Und zwar, ihr habt ja für diese Broschüre sämtliche Materialien auseinandergenommen. Also sämtliche, ihr habt sehr viel Recherchearbeit gemacht, ihr habt zahlreiche Dokumente, Bücher und so gelesen, irgendwie so im Hinblick auf das Unterstützungsnetzwerk. Ja, was war das alles? Also so auf welcher Grundlage basiert da so eure Arbeit? Was habt ihr alles durchforstet?
Also das waren alles öffentlich einsehbare Quellen. Also für die Recherchearbeiten wurden eben Protokolle und Abschlussberichte der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse und des Bundestages, Medienberichte, Fachliteratur und vor allen Dingen halt auch die Protokolle von NSU Watch aus dem Oberlandesgericht in München ausgewertet. Und dabei wurden halt wissenschaftliche Methoden genutzt, es wurde eine Datenbank erstellt und was ganz speziell ist an der Broschüre sind eben auch die transparenten Quellen, die sich in der Broschüre mit 284 Quellenangaben widerspiegeln und somit halt auch weitere Formen der Recherche und möglich machen und somit halt auch einen Anstoß geben sollen für weitere Interessierte an dem Thema dran zu bleiben.
Das leitet mich schon so ein bisschen zur nächsten Frage, denn wen wollt ihr damit erreichen? Also für wen könnte die Broschüre interessant sein?
Also die Broschüre richtet sich zunächst also eigentlich an alle Interessierten und momentan sehen wir auch an den umfangreichen Anfragen, die uns hier erreichen, die bis zum Landesamt für Verfassungsschutz reichen, dass es durchaus eine sehr breite Zielgruppe gibt, die mit der Thematik erreicht werden kann und ja, die sich damit auseinandersetzen möchte. Aber speziell halt auch an Multiplikatorinnen, auch in der politischen Bildungsarbeit. Mhm. Aber wie gesagt, also es richtet sich eigentlich an alle interessierten Menschen.
Mhm. Ja, wie kann man die denn jetzt eigentlich bekommen, die Broschüre?
Einfach mit einer Mail oder einem Anruf an das Kulturbüro Sachsen und dann kann die gegen Portokosten kostenlos versandt werden.
Ja, so ein paar Veranstaltungen, so eine Art Lesungen habt ihr ja jetzt auch in der nächsten Zeit. Ihr hattet jetzt eine am 25.10. im Sächsischen Landtag. Es stehen aber noch ein paar Veranstaltungen an, oder?
Genau, es steht noch eine Veranstaltung an nächste Woche, am 8. November in Zwickau im Rahmen der Novembertage, wo es auch um die Aufarbeitung der NSU-Verbrechen geht. Und dann gibt es noch eine Podiumsdiskussion im Kontext der Lesung zu dem Buch Untersachsen am 17. November in Chemnitz.
Ist derzeit noch weiteres geplant? Oder?
Also uns erreichen gerade schon weitere Anfragen. Die werden dann wahrscheinlich eher im Januar stattfinden. Eventuell gibt es auch noch eine Veranstaltung in Dresden Ende November. Aber da sind wir gerade dabei, das alles festzuklopfen. Genau.
Ja, also da sollte man sich vielleicht dann bei euch auf der Homepage dann einfach nochmal informieren und dranbleiben.
Richtig.
Ja, ich danke dir auf jeden Fall sehr für dieses Interview.
Ja, ich bedanke mich auch und möchte auch nochmal allen Spenderinnen und Spendern danken, weil diese Broschüre konnte ja nur entstehen, weil es eben über eine Spendenkampagne lief und ganz, ganz viele Menschen ihren Beitrag dazu gegeben haben, dass diese Form der Aufklärung möglich ist.